Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Afrika kämpft nicht nur gegen Korruption im Rohstoffhandel oder gegen die Folgen der Hungerkatastrophe in Somalia und Äthiopien. Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit zeichnet sich das nächste Drama ab. In der Sahelzone, jenem Gürtel in der nördlichen Hälfte des Kontinents, der sich unterhalb der Sahara von West nach Ost zieht, will und will es seit Monaten nicht regnen. Die Vereinten Nationen befürchten, dass bis zum Sommer 15 Millionen Menschen an Hunger leiden werden. Die Unterstützung der Hilfsorganisationen ist am Anlaufen. Auch die Glückskette macht jetzt ein Konto auf. Fred Lauener berät verschiedene humanitäre Organisationen. Im Auftrag der Caritas war er vor kurzem in Mali, einem der Sahelländer. Fred Lauener ist jetzt bei Elisabeth Pestalozzi.
Das Tagesgespräch.
Fred Lauener, bis jetzt gibt es noch keinen Bericht, noch keine Bilder davon in den Medien. Trotzdem schlagen die Hilfswerke wie auch die Caritas Alarm. Auf die Sahelzone kämen eine eigentliche Hungerkatastrophe zu. Sie waren erst vor kurzem in Mali, das ist eines der Sahelländer. Wenn man dort ist, woran merkt man, Fred Lauener, dass auf die Gegend eine Katastrophe zukommt?
Also, als ich dort war, hat man tatsächlich genau anschauen, dass man etwas sieht. Ich hatte selbstverständlich Informationen von der UNO, die gewarnt hat, dass eine Hungersnot im Anzug ist. Wenn man dort ist, muss man genau anschauen, weil es ist jetzt eine Jahreszeit, die trocken ist, die immer trocken ist. Es ist eine Trockenzeit, wo alles ausdörrt ist, wo man kein Gras sieht, wo alles braun ist und man so verdächtig auch Grashalm sieht. Aber wenn man dann wirklich genauer anschaut, dann sieht man, dass in vielen Dörfern die Leute bereits ihr Saatgut essen von der nächsten Saison, dass die Vorratsspeicher leer sind und dass wirklich nichts mehr rum ist.
Also sie essen Saatgut statt die Art zu pflanzen?
Aus Verzweiflung, weil ihre Vorräte zu Ende sind. Sie haben ganz schlechte Ernte gehabt. Die letzte Ernte haben zum Teil bis 90% Einbuss von der normalen Ernte, die dann über die lange Trockenzeit muss sich vorstellen, in Mali gibt es eine Regenzeit von 3 Monaten. Und das heisst aber nicht, dass es 3 Monate wirklich regnet, sondern entweder tröpfelt es dann ein bisschen, das ist dann zu wenig, oder es schifft dann ganz, ganz fest und danach kann der Boden das nicht aufnehmen. Es gibt Überschwemmungen und damit neue Probleme. Also, wenn die Leute anfangen, Saatgut aufessen, dann ist das ein ganz deutliches Signal, dass Not im Anzug ist oder dass Not schon da ist.
Sie sagen, man muss gut anschauen, wenn man unterwegs ist im Land, sieht man also noch keine Leute, die wirklich mit Hunger leiden im Moment?
Das würde ich so nicht sagen. Man hat, auch als ich dort war, haben es die Leute gehungert. In Mali, wo eines der allerärmsten Länder ist auf der Welt, hungert ganz ein Haufen Leute fast immer. Also, wenn man es an unseren Verhältnissen misst. In Mali haben die allermeisten Leute eine Mahlzeit pro Tag, auch in guten Zeiten. Jetzt sind aber die eine Mahlzeit, die sie haben pro Tag, ist so klein geworden, weil eben die Vorräte aufgegangen sind und insbesondere alte Leute, kranke Leute oder auch Kinder, die angewiesen sind auf spezielle Nahrungsmittel wie Milch und so weiter, die hungern tatsächlich schon.
Es gibt jetzt Indizien, die auf die Katastrophe hinweisen, bevor sie wirklich, wirklich da ist. Was ist das Schlimmste, mit dem man jetzt rechnen muss?
Das Schlimmste ist, dass man die gleiche Situation erlebt, die man in Ostafrika im letzten Jahr erlebt hat, dass die Hilfe zu spät kommt, dass man den Menschen erst helfen kann, wenn sie bereits wirklich am Sterben sind, wenn sie krank sind. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir haben jetzt noch die Chance, in Mali rechtzeitig zu helfen. Die Leute leiden schon, der Hunger ist bereits da, aber wir haben immerhin noch die Chance zu verhindern, dass es so schlimm rauskommt wie im letzten Jahr in Ostafrika.
Wie ist denn die Stimmung im Land unter den Leuten, die dort leben? Spüren sie, was auf sie zukommt? Ist die anders? Ist die angespannter als sonst? Wie muss ich mir das vorstellen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Mali hat einen Alphabetisierungsrate von vielleicht 30% ungefähr. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahl genau stimmt, aber sie ist nicht sehr hoch. Das heisst, die Leute können nicht lesen, sie lesen keine Zeitungen, sie bekommen die Informationen aus dem Radio. Es gibt eine Unmenge von Radiostationen in Mali. Die meisten senden aber Musik und Unterhaltungsprogramme und wenig Informationen. Viele Leute hungern. Das passiert ja jedes Jahr, dass sie weniger zu essen haben in den Monaten, wo wir jetzt drinstecken. Und viele Leute wissen gar nicht, dass eben nicht gleich Regen kommt, dass es nicht bald besser wird, dass eben vielleicht auch zu wenig Hilfe da ist. Es ist tatsächlich auch ein Problem von der Information, das dazu führt, dass die Leute auch nicht rechtzeitig vorsorgen im Fall von einer drohenden Hungersnot.
Also müssen auch ein Teil von ihrer Arbeitszeit dort für die Information sorgen oder konzentrieren sie sich vor allem um Fakten?
Nein, es ist bei allen Projekten, das ist ganz klar auch jetzt im Auftrag, jetzt bei dem Beispiel, also für die Reise, die ich für Caritas Schweiz gemacht habe, ist ein Teil vom Auftrag auch gewesen, wirklich zu schauen, was kann man auch an präventiv Projekt machen, wo die Leute besser vorbereitet auf eine kommende Dürre, dass man also im Prinzip eben das Risiko hauptsächlich managen und nicht die Krise erst dann später.
Und das würde heissen, mit Informationen durchs Land gehen, mit den Leuten reden, ihnen erzählen, etwas von den Abläufen, wo sie daran kennen, dass jetzt wirklich die Dürre vermutlich bleibt.
Ja, also das ist, Information ist sicher, also Frühwarnsystem als Stichwort, oder wo basiert auf Informationsprojekten, auch mit Radiostationen zusammenarbeiten beispielsweise, also ganz konkrete Sachen. Ganz grundsätzlich Prävention und Vorbereitung auf teure Zeiten muss ganz grundsätzlich in der humanitären Hilfe in der nächsten Zeit eine grössere Bedeutung kommen.
Was wir hier über Mali wissen, ist relativ wenig. Wir wissen einfach, es ist sehr ein armes Land. Gleichzeitig wissen wir, es ist ein Land mit einem Haufen Rohstoff, Uran, Phosphat, Gold. Da stellt sich mir die Frage, warum kann man denn das Geld nicht mindestens ein bisschen besser in Wohlstand umwandeln oder in Geld?
Ja, das ist leichter gesagt als gemacht. Also Mali gehört ja zu den vorbildlichen Demokratien in Westafrika. Wir hoffen alle, dass es jetzt trotz der politischen Unruhe so weitergeht. Also Mali hat eine gute Entwicklung gemacht seit Anfang der 90er Jahre. Es gibt Rohstoffe in Mali, vor allem im Norden, in der Wüste. Und da gibt's, es gibt Gold, es gibt Uran, es gibt Öl, Vorkommen, wo aber ganz schwierig sind, jetzt die überhaupt zu verwerten. Sie wissen auch, es gibt Konflikte im Norden. Der Norden von Mali ist nicht mehr unter Kontrolle von der malischen Regierung. Da kann man also nicht ankommen. Mali ist 30 Mal grösser als die Schweiz, hat aber 60 Mal kleinere Wirtschaftskraft, hat ein Budget vielleicht wie der Kanton Genf, das ganze Land. Und da kommt man nicht weit. Die malische Regierung bemüht sich, als ich dort war, hat die malische Regierung selber Lebensmittel verteilt im Norden, wo die Hilfswerke nicht ankommen, weil es gefährlich ist. Also es ist ein Land, das unbedingt Unterstützung vom Westen braucht.
Sie sprechen es an, Mali ist ein Land, das politisch festgeschüttelt ist. Die Tuareg-Rebellen haben erst kürzlich die Regierung weggeputscht. Sie sagen, es ist im Norden des Landes, es ist sehr ein langes Land. Wie muss ich mir dort die politische Situation und ihre Konsequenzen vorstellen?
Also es sind nicht Tuareg-Rebellen, die die Regierung weggeputscht haben, das sind Offiziere von der Armee in Bamako. Aber seit dem 17. Januar ist wieder eigentlich die alte Konflikt zwischen der Tuareg, wo ein autonomes Gebiet, ein eigenes Gebiet im Norden, aufgebrochen, unterstützt von Rückkehrern aus Libyen, wo schwer bewaffnet zurückgekommen sind und die malische Armee vor fast unlösbare Probleme gestellt hat. Es ist in der Tat so, dass man kaum in Norden kommt, die ganze Situation erschwert. Die politische Situation erschwert natürlich die Hilfe, aber vor allem verschlechtert sie auch die Situation der Menschen, die dort leben. Am Südrand von der Sahara, also ganz im Norden, dort, wo die Kämpfe sind, auch dort hungern die Leute. Dort sind über 200'000 Leute sind auf der Flucht. Da liest man nicht sehr viel davon. Da sind auf der Flucht, sind in Nachbarländer geflüchtet oder im Süden vom eigenen Land. Dort, wo sie ankommen, dort hungern Menschen auch schon. Also sie sind dort nicht willkommen und belasten die Regionen dann zusätzlich. Und auch dort ist es am allerschwierigsten überhaupt, aus Sicherheitsgründen Hilfe anzubringen.
Das heisst, wenn wir jetzt über die Hilfe reden, die Sie planen zu leisten, dann schließen wir schon mal den Konflikt, den politischen Konfliktteil aus, weil man dort schlicht die Hilfe nicht leisten kann.
Nein, das ist nicht so. Caritas Schweiz beispielsweise unterstützt Projekte auch für Flüchtlinge, die vom Norden flüchten. Und vor allem schafft man ja auch mit Partnerorganisationen, lokalen Organisationen zusammen, wo immer dort sind, wo immer vor Ort sind und wo auch andere Möglichkeiten haben, in diesen schwer zugänglichen Gebieten zu helfen.
Wobei, wenn ich richtig informiert bin, ist die Situation schon so, dass gewisse Nichtregierungsorganisationen jetzt gerade in diesen Konfliktgebieten ihre Hilfe gestoppt haben. Die DEZA, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, hat dort Hilfe gestoppt. Ist das in dem Fall ein Stoppen auf Zeit?
Das ist, also man hat nicht in dem Sinn die Hilfe gestoppt, sondern man hat die physische Präsenz hat man müssen zurückfahren. Das heisst, man hat zum Teil sogar müssen Büro schliessen, wo man immer die eigenen Mitarbeiter schützen als erstes. Es ist tatsächlich so, dass gewisse Projekte jetzt auf Standby sind, weil man nicht in die Region kann. Aber man kann in anderen Regionen vom Land kann man dafür wirklich helfen. Und ich kann Ihnen sagen, der ganze Sahel ist betroffen. Man redet von 15 Millionen Leuten, die vom Hunger bedroht sind.
Wir probieren das jetzt an einem Beispiel, nämlich vom Land Mali, zu zeigen. Ein Ausdruck davon, wie gefährlich es ist, ist, dass jetzt am Wochenende eine Schweizerin entführt worden ist, auch im Norden von diesem Gebiet. Das ist etwas, das immer wieder vorkommt, auch nicht nur ganz im Norden. Inwiefern behindert das auch die Arbeit der Hilfswege?
Also ich persönlich bin nicht in den Norden gereist, weil ganz klare Warnungen sind, nicht in den Norden zu reisen als Ausländer, als Weisser. Es gibt sehr viele Entführungen. Das ist also nichts Aussergewöhnliches, wenn dort Leute entführt werden. Die werden dann häufig von Tuareg-Rebellen entführt, werden weiterverkauft an andere Organisationen. So finanzieren sich die Gruppierungen auch ein Stück weit. Also das hat man gewusst, dass es sehr gefährlich ist und dass man nicht dort anreist. Ich bin selber nicht dort aufgereist und ich habe mich auch mit Organisationen, die von dort oben kommen, Partnerorganisationen von der Caritas, in sichereren Ort getroffen, um die Projekte zu besprechen.
Reden wir jetzt über die Hilfe, die Sie können leisten in diesen Gebieten von Mali, die nicht so umkämpft und umstritten sind im Moment wie der Norden. Sie planen dort anzugehen, Geld zu spenden, für zu helfen. Was ganz konkret, abgesehen von der Information, die wir schon ein bisschen darüber geredet haben, was ganz konkret kann man denn jetzt machen?
Also zum einen muss man schlicht die einfachen Sachen machen, nämlich dafür sorgen, dass die Leute nicht hungern. Also man muss eine Überbrückungshilfe geben bis zum nächsten Regen. Wie gesagt, die Vorräte sind aufgegessen, es war ganz eine schlechte Ernte. Gerade in der Schweiz tut Lebensmittel verteilen. Also verteilen heisst aber nicht unbedingt gratis zur Verfügung stellen. Viele von diesen Familien haben noch ein bisschen Geld und können die Lebensmittel kaufen. Weil erschweren kommt aber dazu, dass die Lebensmittel, die man kaufen kann. Ich selber habe nie gehungert. Ich kann ja alles kaufen auf dem Markt. Nur sind die Lebensmittelpreise dermaßen angestiegen, dass sich das die Leute nicht mehr leisten können. Caritas tut Lebensmittel vergünstigt abgeben, in den Leuten, die Mittel haben. Und kombiniert die Lebensmittelverteilung auch mit Arbeitsprogramm, Food for Work. In der Fachsprache, mit Arbeitsprogrammen, wo die Leute dann Gemeinschaftsprojekte, beispielsweise Wasserversorgung, beispielsweise Renovierung von Getreidespeicher, können mit Arbeit, Lebensmittel bekommen für Arbeit an öffentlichen Projekten.
Das Hilfswerk wie Caritas Lebensmittel kaufen, aufkaufen zum Teil, droht das nicht Gefahr, dass dann die Lebensmittel noch teurer werden und über das ein Teufelskreis geht?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Abwägungsgeschichte. Selbstverständlich, überall, wo ein Haufen Hilfswerke sind und ein Haufen Einkäufer, dort steigen nachher auch die Preise. Nur ist das natürlich, die Alternativen ist, dass man die Lebensmittel nicht dort einkauft, sondern dass man die Lebensmittel an einem anderen Teil von der Welt einkauft und damit dann auch, andere Kosten verursacht. Solange wir die Lebensmittel vor Ort einkaufen, haben wir gewährt, dass man dort dann auch die lokale Wirtschaft unterstützt, dass man nicht Einkommen abzieht in andere Gegenden und auch ökologisch macht es keinen Sinn. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass der Einkauf von Lebensmitteln vor Ort kurzfristig die Preise aufsetzt. Viel problematischer sind Preissteigerungen, die über viel grössere, komplexe beispielsweise und auch nicht zuletzt über Rohstoffspekulation, Lebensmittelspekulation passiert. Also die Preiserhöhungen, die sind eigentlich viel schlimmer.
Frau Launer, Sie haben gerade beschrieben, was Sie jetzt gerade machen für die Bevölkerung in Mali. Gleichzeitig reden wir davon, dass es noch viel schlimmer wird. Die Katastrophe ist erst prognostiziert. Was kann man als Hilfswerk präventiv machen für das, was jetzt ansteht? In Mali zum Beispiel.
Also eben, die Lebensmittelverteilung, das ist eine Komponente. Eine zweite Komponente ist die Verteilung von Saatgut. Also, dass man überhaupt Ansehen haben für die nächste Saison. Und dann gibt es eigentlich so zwei Komponenten, die tatsächlich in Vorbereitung oder in eine bessere Vorbereitung für die nächsten Krisen geht. Das eine ist auch die Einführung von so antizyklischer Landwirtschaft. Das sind beispielsweise ganz einfach erklärt, dass man den Anbau von Kartoffeln und Zwiebeln beispielsweise fördert, die dann nach der Regenzeit oder während der Regenzeit geerntet werden und dann im März geerntet werden, wo die Leute auch wieder länger über die Runden bringt. Und ganz wichtig, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist auch die Förderung von Frühwarnsystemen, von Überwachungssystemen, wo man frühzeitig erkennen kann, dass eine Lebensmittelknappheit im Anzug ist und dass man dann die schlimmsten Folgen davon kann verhindern kann.
Für all das, man hat es angesprochen, braucht es Geld. Sie rufen jetzt zu Spenden auf Sie, Glückskette und andere auch. Fakt ist aber, Da kennen wir bis jetzt die Bilder noch nicht. Wir wissen noch nicht gross, wie es den Leuten in der Sahelzone geht. Funktioniert das überhaupt, quasi jetzt Geld zu sammeln für etwas, von dem wir noch gar nicht recht wissen und wo die ganz grosse Katastrophe noch gar nicht da ist?
Das sind alle gefordert. Das ist noch tatsächlich schwierig. Ich kann nur daran erinnern, in Ostafrika im letzten Jahr, in dieser Krise, die aber schon vor 3 Jahren eigentlich angefangen hat, sind insgesamt, je nach Schätzung oder je nach Zahlen, zwischen 50 und 100.000 Menschen gestorben. Das können wir in Westafrika verhindern. Das können wir verhindern, wenn man rechtzeitig ansetzt, wenn man rechtzeitig Hilfe bringt. Und das ist selbstverständlich, dafür das Geld zu bekommen, ist viel schwieriger. Und zwar hat das tatsächlich mit der Geschichte zu tun. Ganz entscheidend war in Ostafrika auch schon, dass dort eine ganz hohe Medienpräsenz war, plötzlich, aber erst, wo die Katastrophe schon da war, wo man eben auch schon die dramatischen Bilder hat können zeigen, die kann man jetzt noch nicht zeigen in Westafrika. Man sieht noch keine sterbenden Leute einfach so in jedem Dorf. Und das macht dann auch die Katastrophe in Anführungs- und Schlusszeichen auch für die Medien ein bisschen weniger attraktiv. Und das ist dramatisch letztlich dann auch für die Leute, weil ohne Medienpräsenz kann man keine Spenden generieren. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Funktioniert Spendenwesen nicht einfach so, dass ich erst dann spende, wenn ich das Bild sehe?
Es funktioniert ein Stück weit wahrscheinlich. Wahrscheinlich funktioniert ein Stück weit so. Auf der anderen Seite haben Medien doch auch Möglichkeiten, antizipieren zu berichten und nicht nur die Vollzugsmeldungen, wenn schon Katastrophe da ist. Aber das ist jetzt nicht an mir, das zu kritisieren. Ich stelle nur fest, es ist tatsächlich so, sobald man Medien hat als Unterstützung, die ganz, ganz wichtig ist, dann sind auch die Leute sensibilisierter zum Helfen.
Oder anders gefragt, müssen sich die Hilfswege anders organisieren, dass man sagt, gerade in Afrika, wo es immer wieder Katastrophen gibt, müsste man nicht, ein bisschen plump gefragt, nach einer Katastrophe im Osten von Afrika einen gewissen Teil vom Geld wegtun für die sicher wiederkehrende Hungerkatastrophe in einem anderen Ort vom Kontinent?
Auf jeden Fall. Es sind alle Akteure gefordert. Es sind auch die nationalen Regierungen gefordert. In den reichen Ländern. Es sind die Hilfswerke selber gefordert, wo eben mehr auf Prävention arbeiten sollen und in Zukunft das auch müssen. Auch jetzt wenn wir denken, mit den ganzen Klimaveränderungen, wo es mehr Dürren wird geben, mehr Überschwemmungen wird geben, dass man dort mehr auf Prävention schafft. Aber es sind nebst die Hilfswerke können auch nur arbeiten, wenn sie das Geld haben. Und dort sind wiederum dann auch Donatoren, Geldgeber gefordert, die heute halt auch ihre Gelder nicht gern zur Verfügung stellen auf der Basis von Prognosen und es könnte eine Hungersnot kommen und es könnte so sein. Das heisst, auch die sind gefordert, Mittel vielleicht auch ein bisschen flexibler zur Verfügung zu stellen, aber in erster Linie sind alle gefordert, auf jeden Fall.
Aber seitens von der Hilfswege, die Sie ja beraten, gibt es dort Bemühungen, sich anders zu organisieren? Weil im Moment ist es ja schon so, dass Hilfswege eigentlich auch nur erst dann gehen, wenn eine Kamera dabei ist oder häufig.
Also, den Hilfswerken, die ich mit mir zu tun habe und insbesondere auch Caritas Schweiz, hat die Komponente von dass man eben nicht Krisen bewirtschaftet, sondern den Hauptmerk aufs Risiko legt. Also, dass man wirklich mit Prävention und Vorbereitung schafft, hat einen ganz hohen Stellenwert bekommen in den letzten Jahren. Und Schrittmacher in dem Paradigmenwechsel ist sicher auch die EZA, die einen grossen Einfluss hat, wo auch auf die Hilfswerke, wo dort führend ist und immer auch auf Prävention und Vorbereitung einen Wert legt.
Umgekehrt als Spenderin wollte ich auch sehr genau wissen, wo mein Spendefranken hingeht, mit dem, was wir jetzt ein bisschen erläutert haben, mit dem Präventiven. Jetzt im Fall von Mali. Weiss ich jetzt ganz genau, wenn ich heute spende, wo an das Geld geht, für was ganz genau?
Es kommt darauf an, wer das Sie spenden, könnte ich jetzt sagen. Aber wenn Sie bei der Glückskette spenden, dann können Sie sicher sein, dass das Geld am richtigen Ort ankommt. Glückskette hat selber einen grossen Kontrollapparat, der selber die Projekte besuchen, der sehr genau einfordert, das, wo man ihnen versprochen hat, was man mit den Geldern macht. Also dort sind sie auf der sicheren Seite.
Ich meine es mehr so, weil es ja jetzt auch etwas ist, wo man präventiv anfangen möchte, bevor man wirklich ganz genau weiss, wie die Katastrophen aussehen. Also habe ich dann die Gewähr, dass, wenn ich möchte, für einen Anbau spenden, dass das Geld dort ankommt?
Das können Sie aber wahrscheinlich überall machen. Das können Sie bei Ihrem Einzahlungsschein so vermerken. Und durch die Tatsache, dass die Schweizer Hilfswerke jetzt und auch Caritas Schweiz vor allem und mit der Glückskette zusammen, jetzt bereits sammelt und jetzt auch in die Öffentlichkeit gehen und aufrufen lernt, dass hat ja genau damit zu tun, dass man diesmal eben nicht so spät wieder dran sein wie damals bei Ostafrika.
Frau Launer, Sie sind für Hilfswerk unterwegs. Sie waren in Ostafrika während der Hungerkrise dort, jetzt in der Sahelzone. Dazwischen leben Sie in der Schweiz. Sie pendeln also quasi zwischen dem allerreichsten Land der Welt und einem der reichsten und einem der allerärmsten. Wie gehen Sie mit dem um? Wie kommen Sie zu Schlag mit dem totalen Gegensatz von Arm und Reich?
Ich komme eigentlich gut damit zu Schlag. Ich kann ja immer wieder zurück. Ich bin ja nicht Teil von dieser Armut. Ich bin höchst privilegiert. Ich gehe in die Länder und habe immer genug Geld dabei, um mir das Essen zu kaufen. Ich kann wieder in den Flieger steigen und zurück in meine beschauliche Schweiz fliegen, was ich auch sehr gerne mache, komme immer wieder gerne zurück. Also, das ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Ich hätte jetzt mehr Mühe, wenn ich jeden Tag müsste von Basel nach Bern pendeln.
Aber ich stelle mir vor, wenn man dort schafft und sie vom Mitglied vor allem die Unterstützung, hat man nicht einfach das Bedürfnis anzupacken und dort vor Ort ganz konkret zu helfen, quasi das letzte Heimli zu verschenken?
Das hat man möglicherweise hat man das, ist das eine Motivation, wo ich jetzt zumindest nicht mehr so stark spüre. Ich habe einen Auftrag und ich muss auch zum können professionell arbeiten, muss ich auch die Distanz zum Geschehen ein Stück weit beibehalten. Selbstverständlich braucht es Empathie, das ist ganz wichtig, aber es braucht dann auch wieder die Distanz, wo man sagt, ich bin eigentlich da, ich muss funktionieren, ich muss meine Arbeit machen und ich habe einen Auftrag und den muss ich erfüllen und nachher gehe ich wieder. Also die Distanz, die muss sein, sonst kann man keine vernünftige Hilfe bringen.
Was ist das Schwierigste an Ihrer Arbeit?
Das Schwierigste ist manchmal zu erklären, dass man eigentlich nicht nur da sind, um Leiden zu lindern, sondern dass es eigentlich viel gescheiter wäre, dass man Leiden verhindern und Not verhindern. Und jetzt haben wir jetzt wirklich die Chance dazu, wenn wir rechtzeitig und Organisationen wie Caritas Schweiz, die haben bereits angefangen mit Hilfe, dass man, wenn wir jetzt rechtzeitig dort, die Leute oder die das Land unterstützen, dann werden wir nicht mehr so ein Drama erleben müssen wie in Ostafrika.
Fred Launer, besten Dank für das Gespräch.
Merci Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.